Ja, zu Beginn der Predigt möchte ich gerne mit uns beten. Vater, wir haben über deine Liebe, deine Güte und deine Gnade gesungen. Es ist jeden Tag neu, wir dürfen das erleben, dafür danke ich dir. Bitte, dass du uns jetzt auch die Gnade schenkst, dass du zu uns sprichst, bitte, dass du uns dein Wort aufschließt und dass du unser Herzen erreichst und dass es etwas in unserem Leben bewirkt, und zwar das, was du willst. So, schenk uns offene Herzen, offene Ohren auf dein Reden. Amen. Am vergangenen Sonntag habe ich gepredigt über kulturelle und soziale Verschiedenheiten oder man könnte auch Gegensätze sprechen, die in Gemeinde zusammenkommen. Gemeinde ist ja vor 2000 Jahren ein Phänomen gewesen, was es vorher nicht gab und dann plötzlich entsteht. Und in der Gemeinde kommen auf einmal Menschen zusammen, die sich das so nicht ausgesucht haben. Und das habe ich beim letzten Mal so auf uns übertragen. Ich habe mal abgefragt, aus wie vielen Nationen die Menschen in unserem Gottesdienst kommen. Wir haben Leute unter uns, die besuchen den Gottesdienst, die noch nicht Deutsch sprechen, sondern noch Englisch sprechen, aber auf einem guten Weg sind, das zu lernen. Übersetz ruhig mal, Lüdi. Petra. Das war schon relativ bunt. Ich weiß, wir hatten bestimmt 13, 14 Nationen hier. Und das ist so gewollt. Manchmal ist es ja so, dass wenn Menschen zusammenkommen und die so verschieden sind, dann fliegt das ganze Ding auseinander und man trifft sich immer lieber mit denen, die man schon kennt, die die gleichen Sprache haben und wo alles gleich ist. Aber Gemeinde ist genau anders. Da kommt Verschiedenheit zusammen. Und Paulus fasst das im 1. Korinther 12 an einer sehr zentralen Stelle, diese Gegensätze so zusammen. Er sagt, da kommen in der Gemeinde zusammen Juden und Griechen. Das waren Leute, die sich sonst nicht die Hand gaben in der Gesellschaft. Da kommen zusammen Sklaven und Freie. Da ist schon relativ klar, der Sklave war immer untergeordnet. In der Gemeinde kann es eben sein, dass ein Sklave die Gemeinde leitet und der Freie, der vielleicht der Herr dieses Sklaven war, in der Gesellschaft, in der Gemeinde, auf einmal zuhören muss, wie sein Sklave zu ihm predigt. Und das ereignet sich in Gemeinde. Das ist ein Gemeinschaftsmodell, was es eigentlich nicht geben sollte, aber es gibt es. Und Paulus fasst das in zwei Versen zusammen, die ich nochmal lesen möchte und die uns der Jörg jetzt an die Wand geschmissen hat. Ein bisschen holpriger Text, aber da steckt eine ganze Menge drin. Denn genauso wie der Körper eine Einheit ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Körpers aber, obwohl sie viele sind, ist es doch ein Körper. So ist es auch mit dem Christus. Wir alle nämlich wurden in einem Geist zu einem Körper getauft, seien es Juden oder Griechen, seien es Sklaven oder Freie, auch wurden wir alle mit einem Geist getränkt. In diesem kleinen Stichwort Juden, Griechen, Sklaven, Freie verbergen sich diese Gegensätze. Und das, was in der Gesellschaft nicht funktioniert, funktioniert in der Gemeinde nicht völlig reibungslos, aber es funktioniert. Um das Besondere zu veranschaulichen, was die Gemeinschaft der Gemeinde ausmacht, nimmt Paulus sich dann ein sehr anschauliches Bild, nämlich das Bild vom Körper. Und darum soll es heute etwas verstärkt gehen. Paulus versucht mit diesem Bild vom Körper etwas zu verdeutlichen und sagt aber auf der anderen Seite gleichzeitig auch, und es ist nämlich nicht nur ein Bild, sondern ihr seid wirklich der Körper von Christus. Das heißt, als Gemeinde, als Gemeinschaft müsste man an euch eigentlich Jesus erkennen können. Das ist also Bild und Wirklichkeit, das verschränkt er immer miteinander, aber heute geht es stärker um die Bildseite. Nun ist es ja nicht so, dass alle sagen, leuchtet total ein, dass Gemeinde so wie ein Körper funktioniert. Aber Paulus wendet dieses Bild an und sagt, doch, so ist das. Und das ist ja auch so eine Grundsatzentscheidung. Dieses Bild vom Körper hat nicht alle Kirchenformen geprägt, aber unsere Freikirchenform schon. Und es ist schon so eine Grundsatzentscheidung, dass man sagt, möchte ich in so einer Art Gemeinschaft wirklich dabei sein? Das werden wir gleich nochmal sehen, denn Wenn ich sage, Gemeinde ist so wie ein Körper, dann bedeutet das gleichzeitig ja auch, es ist keine Institution und keine Behörde. Es ist auch keine anonyme Masse, sondern Körper heißt immer auch Nähe. Das heißt Kommunikation, Beziehung, eben lebendige Gemeinschaft. Und das bedeutet immer Leben teilen. Nicht jeder kämpft für sich. Das Schöne ist ja an diesem Bild, jeder, der heute Morgen hier ist, hat einen Körper und kann immer gucken und sagt, ja, ist alles nah beieinander, das stimmt irgendwie schon. Es gibt verschiedene Organe, dennoch eine Einheit. Und ich habe die Lydia gebeten, uns noch mal einen tieferen Einblick zu geben in das Wunder dieses Körpers. Und Lydia möchte das in einer Alltagssituation verdeutlichen, was eigentlich Nähe im Körper bedeutet. Lydia, leg mal los, bitte.
Okay, da gibt es kein Bild. Nee? Egal, ich erkläre euch. Also ihr solltet jetzt einfach gerade einen Menschen sehen, der gerade aufsteht. Das ist ein einfach, müsst ihr euch vorstellen. Also, mein Wecker klingelt. Ich drücke auf Snooze. 5 Minuten später, mein Wecker klingelt. Schon wieder? Das waren doch höchstens 30 Sekunden. Ich hasse Montage. Mein Körper kann einfach noch nicht aufstehen. Ich stöhne, raffe mich mit Mühe auf, schlurfe aus dem Zimmer und bewege mich in Zeitlupe Richtung Dusche. 10 Minuten sind vergangen. Schnell? Denkfähig? Fehlanzeige. Vielleicht kennst du so eine Situation. Viele von uns, glaube ich. Ich bin ein absoluter Morgenmuffel. Vielleicht kennst du aber auch so eine Situation. Du wachst auf. Im Halbschlaf denkst du, ach schön, Sonntage sind super. Moment, heute ist Montag. Montag ohne Wecker und du guckst auf die Uhr und denkst im selben Moment an die Mathearbeit oder die Klausur oder die Präsentation bei der Arbeit, die du um Punkt 8 Uhr halten sollst. Du hast richtig, richtig böse verschlafen. Scheibenkleister. Nach 2 Sekunden bist du hellwach. Panisch springst du auf, wirfst die nächstbesten Klamotten über, schnappst dir deine Sachen und bist in 5 Minuten vor der Haustür zwar ungeduscht, aber hellwach. Schnell, denkfähig, aber hallo. Was für ein Unterschied. Und wie funktioniert das überhaupt? Tut unser Körper nur so, als könnte er nicht aufstehen? Und wieso stimmt eigentlich dieser blöde Spruch? Es macht übrigens viel wacher, den Kaffee morgens über die Tastatur zu kippen, als ihn zu trinken. Um diesen Unterschied vielleicht mal klar zu machen, den ihr, glaube ich, alle zumindest mindestens einmal bestimmt schon mal erlebt habt, einmal ganz kurz, was funktioniert da in diesen 2 Sekunden plötzlich hellwach? Wenn das Gehirn eine Paniksituation feststellt, dann sendet es elektrische Signale an Nervenzellen. Die laufen vom Gehirn hier runter in den mittleren Rückenbereich und zwar zu den sogenannten Nebennieren. Die Nebennieren sind diese kleinen Böppel, die oben auf den Nieren hinten drauf sitzen. Und sobald die dieses elektrische Signal bekommen, das dauert so einen Bruchteil einer Sekunde, schütten die Hormone aus. Die kennt ihr alle. Die nennen sich Adrenalin und Noradrenalin. Sobald diese Hormone einmal im Blutkreislauf sind, passieren ziemlich viele Sachen gleichzeitig. Als allererstes, würde man vielleicht nicht denken, wird die Aktivität vom Magen und vom Darm und von der Blase unterdrückt. Oder habt ihr schon mal erlebt, dass ihr in so einer Situation dachtet, so, jetzt erstmal so richtig schön aufs Klo gehen. Die müssen zusammenarbeiten, dass da erstmal alles nicht mehr passiert. Das ist unwichtig. Ja? Alle Mann an Deck, das ist jetzt nicht wichtig. Was hingegen verstärkt wird, sind die Blutgefäße, die ziehen sich an vielen Stellen zusammen. Das Herz und die Lunge und die Leber, die werden aktiviert. Das bedeutet, der Blutdruck geht hoch, der Puls wird schneller, ihr atmet schneller und aus der Leber wird Blutzucker freigesetzt, damit ihr sofort agieren könnt. Und was dadurch dann letztlich passiert, ist, dass mehr Blut ins Gehirn kommt, dass ihr schneller denken könnt. und mehr Blut auch in die Muskeln kommt, damit ihr schnell aufspringen könnt. Die Reaktion nennt man bei den Biologen Fight or Flight. Das bedeutet übersetzt Kampf oder Flucht. Entweder ihr könnt jemandem richtig stark auf die Nase hauen oder ihr könnt jedenfalls richtig schnell rennen. Und innerhalb von 2 Sekunden ungefähr müssen also das Gehirn, die Nervenzellen, die Nebennieren, der Magen, der Darm, die Blase, das Herz, die Blutgefäße, die Leber und die Lunge zusammenarbeiten, damit ihr innerhalb von 2 Sekunden kämpfen oder springen oder sonst was machen könnt. Und das alles ist gemeinsam und in Abstimmung und in Harmonie aktiv, bevor ihr überhaupt einen zweiten Gedanken oder geschweige denn einen zweiten Fuß aus dem Bett habt.
Lydia, ganz herzlichen Dank. Du hättest Lehrerin werden sollen. Du kannst das so toll erklären, also echt. Also was ich finde, was an diesen 2 Schrecksekunden deutlich wird, ist, wenn man das jetzt mal auf Gemeinde überträgt, dass alle die Dinge, die sie genannt hat, wichtig sind. Jedes Organ, das Blut, die Botenstoffe, und eben nicht nur die sogenannten lebenswichtigen Organe. Man spricht ja von Leber, Lunge als lebenswichtigen Organ und zur Not kann man mit einer Niere leben. Aber eigentlich, wenn der Körper gesund und gut funktioniert, braucht man alles. Und selbst die Dinge, die man nicht sehen kann, ich glaube, Hormone kann man nicht mit dem bloßen Auge sehen, vermute ich mal. Die sind so klein, nein. Mediziner sagen auch ja. Auch die sind wichtig. Ohne die läuft nichts. Das heißt also, wirklich alles, was in unserem Körper ist, ist wichtig. Und das ist das Thema auch der heutigen Predigt. Wenn wir als Menschen im Rahmen einer Gemeinschaft anfangen zu unterscheiden zwischen weniger wichtig und wichtig, dann läuft es schief. Und eine Situation beschreibt Paulus in der korinthischen Gemeinde. Und dazu schauen wir uns die Folie 2 an und ich lese den Predigttext heute vor. Und der Körper besteht ja nicht aus einem Glied, sondern aus vielen. Wenn der Fuß sagt, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, gehört er nicht dennoch zum Körper? Und wenn das Ohr sagt, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, gehört es nicht dennoch zum Körper? Ist der ganze Körper Auge, wo bleibt das Gehör? Ist er aber ganz Gehör, wo bleibt dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott alle Glieder an ihre Stelle gesetzt, ein jedes von ihnen an die Stelle des Körpers, an der er es haben wollte. Dieser kurze Abschnitt, da geht es Paulus um das Thema, wie schätzt sich jemand selber ein? Welchen Wert gibt er sich selber? Für wie wertvoll oder wertlos hältst du dich im Blick auf deine Gemeinde? Und man hat so den Eindruck, dass Paulus hier sogar etwas Humor zeigt, denn er lässt die einzelnen Organe auf einmal reden. Ja? Sonst ist ja Paulus eher ein bisschen nüchtern, aber hier kann auf einmal der Fuß sprechen. Erinnert so ein bisschen an Otto, Kleinhirn an Großhirn. Wenn der Fuß sagt, ich gehöre nicht zum Körper, dann ist natürlich klar, was Paulus für eine Reaktion beabsichtigt. Jeder weiß, das ist Quatsch. Natürlich gehörst du Fuß zum Körper, wenn ich jetzt mal in das Gespräch mit dir einsteige. Als Fuß hast du zwar eine andere Funktion als die Hand, aber du hörst dazu, wenn es keine Füße gibt im Körper, dann kann der Körper halt nicht laufen. Und dann müsste im Bild der Fuß sich an den Kopf schlagen und sagen, ja klar, stimmt ja eigentlich, wie konnte ich das übersehen? Klar braucht der Körper den Fuß, klar werde ich gebraucht. Wie konnte ich das vergessen? Was hat mich nur dazu gebracht, mir zu wünschen, Hand zu sein? Das ist so die Grundfrage, die Paulus hier stellt. Ja, was hat den Fuß dazu gebracht, Hand sein zu wollen? Was hat den Fuß dazu gebracht, sich nicht zum Körper gehörig zu fühlen? Was hat den Fuß dazu gebracht, sich minderwertig zu fühlen? In Korinth, in der Gemeindesituation, war das klar. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Ich habe so die 11, 12 Gaben so durchgepredigt, die Paulus am Anfang dieses Kapitels aufzählt, damit der Wille der Gemeinde den Blick weiten. Es gibt eben nicht nur eine Gabe, denn es gab in Korinth eine Gruppe von Christen, die sich auf eine Gabe spezialisiert hatten, haben gesagt, das ist die einzig wichtig wirkliche Gabe und haben damit alle anderen Gaben an den Rand gedrängt. Das war die Sprachenrede, das will ich heute nicht nochmal vertiefen. Aber sie haben eben nicht nur die anderen Gaben an den Rand gedrängt, sondern auch die Menschen, die andere Gaben haben. Und die haben sich dann selber gefragt, wenn das hier nicht gefragt ist oder wenn hier so Leute so massiv auftreten, gehöre ich noch dazu, werde ich überhaupt gebraucht? Und so fühlten sie sich minderwertig und abgewertet. Und an diese Menschen, die sich selber abwerten, wendet sich Paulus hier mit diesem Bild, mit diesem selbstsprechenden Fuß. Und er macht deutlich, Leute, der Körper funktioniert doch nicht, wenn es nur ein Organ gibt, dann ist Körper nicht mehr Körper. Und auch da, das ist so einleuchtend, werden alle sagen, ist ja klar, ne? Also ein Körper, der nur Fuß ist, was soll das? Und so tritt Paulus auch über dieses Bild ein und wirbt ganz massiv für Verschiedenheit. Er sagt, Verschiedenheit ist das A und O des Körpers. Er plädiert dafür, Verschiedenheit wertzuschätzen. Es macht die Lebendigkeit der Gemeinde aus, wenn jeder seine Eigenart entdeckt, seine eigene Gabe entdeckt, eben seine Verschiedenheit. Verschiedenheit ist keine Bedrohung der Einheit, sondern Verschiedenheit ist Teil des Wesens der Gemeinde. Und alle Versuche, Verschiedenheit zu unterdrücken, macht Gemeinde kaputt. Und so wirbt Paulus um die, die ihre eigenen Gaben und ihre eigene Funktion, ihren eigenen Platz abwerten, nicht wertschätzen. Ich habe mich gefragt, was heißt das denn für uns heute? Gibt es so etwas, dass Menschen sich in unserer Gemeinde selbst abwerten? Dass sie sich minderwertig fühlen, weil sie eine Gabe nicht haben oder eine Funktion nicht ausüben? Was könnte es für Gründe dafür geben? Es gibt es wohl, dass manchmal Christen einander abwerten. Das fände ich sehr schlecht und hoffe, dass das bei uns nicht oft vorkommt oder eigentlich, das darf nicht sein. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du einfach deinen Platz noch nicht gefunden hast, deine Gabe noch nicht entdeckt hast, deinen Ort nicht entdeckt hast, wo du den Eindruck hast, hier gehöre ich hin, das ist mein Ding. Manchmal verändert sich das ja auch im Verlauf des Lebens. Warum hast du deine Gabe, deine Funktion noch nicht gefunden? Es gibt viele Gründe, ich will ein paar rausgreifen. Ein Grund ist, weil du nicht willst. Das kommt auch vor. Man sagt, ich teile einfach nicht diese Auffassung von diesem Gemeinde als Körper. Gemeinde heißt für mich, ich reserviere sonntags 2 Stunden. Das muss reichen. Ja, ich glaube nicht an diese Nähe, an dieses organische Miteinander. Das ist mir alles viel zu eng. Nähe mag ich nicht. Wenn das so ist, dann ist es schwierig. Dann kommt man da auch nicht weiter. Ich glaube, man muss schon eine bewusste Entscheidung treffen, auch für diese Vorstellung, die Paulus hier formuliert und sagt, Gemeinde, Gemeinschaft ist ein lebendiger Organismus. Das bedeutet Nähe, das bedeutet Reibungsfläche, das bedeutet Lebendigkeit mit allen schönen Seiten und mit den schwierigen Seiten. Also, da muss man schon irgendwie auch ein tiefes Ja, eine Entscheidung zu finden und sagen, das will ich, da will ich dazugehören. Paulus sagt, eigentlich geht es gar nicht anders, aber das ist was anderes. Manchmal ist ja der biblische Text da und meine Lebenswirklichkeit sieht irgendwie anders aus. Aber wenn du sagst, ja, ich glaube das, dass es eigentlich gemeint ist, so ein lebendiger Organismus und ich will meinen Platz finden, dann wirst du ihn auch finden. Es gibt viele Wege, das zu tun, man kann das über Tests machen und so weiter und so fort. Ich habe gedacht, ich sage einfach mal, wie es bei mir gewesen ist, wie ich das, was mir geholfen hat. Das Erste, was mir geholfen hat, meine Gaben zu finden, waren Menschen. Menschen, zu denen ich eine Beziehung hatte, die mir vertraut haben und die mir auch geholfen haben bei meiner Suche, meinen Platz zu finden. Die haben mir etwas zugetraut, die haben mich ermutigt und haben mit mir auch durchgesprochen, was kannst du nicht. Also Menschen waren für mich an dieser Stelle, die mich gefördert haben, ganz, ganz wichtig. Das Zweite war ausprobieren. Als ich Teenager war, hatte ich das große Glück, in einer sehr kleinen Gemeinde zu sein. Und diese Gemeinde hat nie irgendwie so ein Gemeindeprofil formuliert. Aber da war klar, probiert aus, ihr dürft. Das war so eine Gemeinde, da war die Grundbotschaft, ihr dürft. Probiert es aus, ihr dürft Fehler machen. Und die älteren Geschwister, wir waren ja noch die Jungen, haben alles bezahlt. Das war super. Probiert es aus, macht. Und ja, wir durften Fehler machen. Das war ein Raum des Vertrauens. Das hat mein Bild von Gemeinde geprägt. Und ich finde, so muss Gemeinde sein. Man muss dort ausprobieren dürfen und muss Fehler machen dürfen, wenn nicht in der Gemeinde, wo dann? Und das Dritte, was mir geholfen hat, ist letztlich auch, dass ich irgendwann mal gefragt habe, was machst du eigentlich gerne? So ganz früh habe ich immer gedacht, wenn Gott einen begabt, dann begabt er einen mit Dingen, die man gar nicht will. Ja, also wenn man Kinder hasst, dann wird der Herr einen in die Kinderarbeit schicken. Also hassen ist natürlich Quatsch. Aber irgendwie habe ich gedacht, das muss wehtun, so dem Herrn zu dienen. Das muss Quälerei sein. Irgendwann habe ich gedacht, das ist doch Quatsch. Ich bin doch in dem besser, was ich gerne mache. Wo mein Herz brennt, wo ich sage, das fällt mir leicht. Ja? Und das hat mir sehr geholfen. Und ich finde auch, das ist einem gut so einen Weg reicht. Wo ist mein Platz? Was machst du gerne? Und wenn es noch so exotisch ist. Ich weiß noch, der Ralf ist jetzt heute nicht da. Ralf, unser Koch. Der hat ja seit dem Kochberuf erstmal abgeschworen. Aber irgendwann mal sagt, ich kann kochen und ich würde gerne diese Dinner einrichten. Ne? Also wir haben ja dann dieses Nachbarschaftsessen, Benefizessen und weiter gemacht. Und das war eine unglaubliche Bereicherung. Weil einfach jemand gesagt hat, das mache ich eigentlich meist gerne. Also nicht als Beruf, aber so mal. Und das war klasse. Also was mache ich gerne? Das Vierte war, mir haben zwei Bibelworte relativ früh mich geprägt. Das eine war, ja, ich meine, wenn man so anfängt in der Sortierungsphase ist, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, da hat mir ein Wort geholfen. Da sagt Jesus, suche zuerst nach dem Reich Gottes, also nach dem, was Gott will und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Also wenn man in dieser Gärungsphase ist und man wissen will, wo ist mein Weg, welche Ausbildung und Beruf und so weiter und so fort, da hat es mir geholfen zu sagen, nee, guck doch erstmal, wo Gott Akzent in deinem Leben setzt. Und dann heißt es ja quasi, dann gibt es Zufälle, dann gibt es andere Sachen, werden dir zufallen. Und das habe ich auch erlebt. Und das zweite Wort geht eigentlich in die gleiche Richtung, steht in Lukas 6, ganz verkürzt, wer gibt, empfängt. Kinder lernen ja immer, wenn ich was nehme, wenn ich an mich raffe, dann habe ich. Aber im Reich Gottes läuft das anders. Wer gibt, wer investiert, der empfängt. Jesus sagt, wenn du gibst oder gebt, fordert er auf, und man würde euch ein gedrückt, gerüttelt Maß in euren Schoß hineinwerfen, unverdientermaßen. Also sich und seine Gaben zu investieren, bedeutet zu empfangen. Das habe ich erlebt. Ich bin dadurch, dass ich Dinge weitergegeben habe, selber reicher geworden. Daher auch mein Name Reichert. So, nun kommen wir aber zu einer anderen Seite. Kommen wir nochmal zu dem selbstsprechenden Fuß zurück. Weil ich nicht Hand bin, sagt der Fuß, gehöre ich nicht zum Leib. Weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Hier vergleicht sich ja der Fuß mit der Hand und kommt dann abwertend zu dem Schluss, die Hand ist besser als ich. Ich bin nicht so wertvoll wie die Hand, ich kann eben nicht greifen, sondern ich kann nur rumtapsen. Und dieser Vergleich, der einen selbst abwertet, der ist fast immer zerstörerisch. Der baut nie auf. Weil sich dann der Blick dafür verschließt, für den eigenen Wert, die eigene Gabe und auch die eigene Schönheit, die Gott mir gegeben hat. Ich habe 4 Geschwister. Und jedes meiner 4 Geschwister kann mindestens eins viel, viel besser als ich. Also meine Schwester ist älter, die ist immer viel, viel kreativer. Nach mir der Bruder ist unglaublich musikalisch. Außerdem konnte er beim Volleyball immer 50 Zentimeter höher springen als ich, obwohl er jünger war und das auch noch untrainiert. War auch unfair. Wir haben beide im gleichen Verein gespielt. Er spielte eine Klasse höher als ich. Heute kann ich da auch drüber lachen. Ja. Mein nächster Bruder kann besser malen und kochen. Und mein jüngster Bruder, ach, der kann alles so viel. Auf jeden Fall, ich habe immer fleißig Tennisunterricht genommen. Und dann haben wir gespielt. Da hat er gesagt, wie geht die Aufgabe von oben? Der hat nie Unterricht genommen, habe ich ihm gezeigt. Er konnte es. Ich habe 3 Jahre es nicht geschafft. So war das im Leben. Und da am Ende sagt man, versagen, nicht ganz. Aber ich habe auch immer gegen ihn verloren. Das ist ja auch doof. Ne? So, und ich könnte diese Liste lange fortschreiben, wenn ich mich mit meinen Geschwistern vergleiche und verliere dabei aus dem Blick, wer ich bin und was ich kann. Am Ende würde ich dann sagen, ja, und ich kann eigentlich nichts richtig. Im Kopf weiß ich, lass das, Andreas. Du hast auch deine Qualitäten, auch wenn sie dir jetzt nicht so... Und manchmal habe ich den... Jetzt lacht ihr so, jetzt bringt ihr mich raus. Was wollte ich denn jetzt sagen? Nee, ich glaube, also es gibt Menschen, die sind einfach selbstbewusster und haben einen leichteren Zugang zu ihrem Selbstwert. Ich habe manchmal den Verdacht, bei mir wird es wahrscheinlich ein Leben lang so bleiben, dass ich ja den eigenen Wert zu erfassen, so dieses Sein in Gott wirklich zu genießen und zu sagen, wie der Psalm 139, ein wunderschöner Vers, da sagt der Psalmist, ich preise dich, dass ich so herrlich, so wunderbar geschaffen bin, wunderbar sind deine Werke, meine Seele weiß dies wohl. Ich preise dich, dass ich so herrlich, so wunderbar geschaffen bin, wunderbar sind deine Werke, meine Seele weiß dies wohl. Manchmal kann ich damit einstimmen, aber das ist so mein Ziel, wonach ich diesen Vergleich gerne loswerden müsste und in diesen Vers einstimmen. Oder Reinhold Rute sagte immer, so wie ich bin, bin ich gut genug. Ich muss nicht der Beste sein, aber gut genug. Und Paulus formuliert es in Vers 18 in unserem Predigtext etwas anders. Er sagt und richtet dann nochmal, also auch für den Fuß und das Ohr und all die sich beschweren, nicht am richtigen Platz zu sein, zu denen sagt er, nun aber hat Gott alle Glieder an ihre Stelle gesetzt, ein jedes von ihnen an die Stelle des Körpers, an der er es haben wollte. Das heißt, Gott sieht jedes einzelne Organ, jedes Glied, jedes Hormon in der Gemeinde und sagt, da bist du richtig, da will ich dich hinhaben, das habe ich dir gegeben. Man könnte kurz sagen, das ist Gottes Wille. Manchmal haben wir ja so Schwierigkeiten, Gottes Willen rauszufinden, aber an dieser Stelle sagt, das ist der Wille, dass du diese Gabe hast, diese Funktion und diesen Platz einnimmst. Es ist Gottes Wille. Er will, dass du da bist. Er ist es, der die Platzanweisung gibt. Und auf seine Einschätzung kommt es an, gar nicht so sehr auf meine. Und es kommt auf sein Lob an und auf seine Anerkennung und nicht das unbedingt der anderen. Er ist der letzte, erste und wichtigste Maßstab und nicht unbedingt meine Selbsteinschätzung. Ich habe das gerade angedeutet mit Ralf. Ich bin immer wieder fasziniert davon, wenn Menschen ihren Platz finden. Sei es, dass sie sagen, und ich kann gut Rasen schneiden. Ich habe die Gabe der Gastfreundschaft. Damit können Menschen Welten bewegen, Herzen bewegen, die ihr Haus offen machen und sagen, Gastfreundschaft kann ich. Ich habe lange Jahre mit jemandem zusammengearbeitet, die liebt es einfach zu organisieren. Checklisten für alle Projekte, da war ich immer, wenn die sagte, ich plane die Hochzeit, ich plane die Freizeit, ich mache das, da brauchte ich mich nicht immer drum zu kümmern. Die hat ihre Listen zack, 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 zack abgehalten. Ich arbeite mit den Listen heute noch. Also alle, die bei uns getraut worden sind, diese Liste, die ihr da seht, das ist alles von ihr noch. Und die blühte daran auf. Der hat das einfach Spaß gemacht. Die war am richtigen Platz. Und so ist das eben, wenn ich meinen Platz gefunden habe. Andere sagen manchmal, was machst du da? Kann ich mir nicht vorstellen, sowas zu machen. Aber wenn du da richtig bist, dann ist es gut so. Und ich glaube, dass wenn man in dieser Gemeinschaft seinen Platz gefunden hat, wird man selbst Zufriedenheit erleben letztlich und auch Segen erleben. Und Segen, ich kann mit meinem Leben etwas in dieser Welt wirklich bewegen. Zum Schluss nochmal. Ich hatte angefangen damit, Paulus führt diesen Begriff ein des Leibes, des Körpers als Gemeinde. Kannst du dazu ein Ja finden? Mit allem, was das verbunden ist, so mit Nähe, mit Lebensgemeinschaft, mit diesem Organischen, das, was Lydia so erklärt hat, dass das zusammengreift und man in 2 Sekunden wirklich draußen ist. Kannst du dazu ein Ja finden? Teilst du dieses Verständnis von Gemeinde? Willst du deinen Platz finden? Und willst du ein tiefes Ja zu den Gaben und Fähigkeiten finden, die Gott dir geschenkt hat? Sie wertzuschätzen und dich nicht abzuwerten im Vergleich mit anderen, sondern zu schauen, was Gott dir geschenkt hat. Dazu möchte ich heute herausfordern, das mit in die Woche zu nehmen. Und wir werden beim nächsten Sonntag Fortsetzung machen. Da geht es um Hochmut. Da geht es um die andere Seite. Das Bild geht ja noch weiter. Soweit für heute erstmal. Amen.